Anruf aus der Arktis, ein Podcast der Lausitzer Rundschau. Einmal pro Woche telefonieren wir mit unserem Mann im Eis. Dieser Mann heißt Thomas Wunderlich, wohnt normalerweise in Burg im Spreewald und ist Kapitän auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern befindet sich gerade auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten. Ein Jahr lang erforschen Wissenschaftler am Nordpol den Klimawandel. Ich, Daniel Steiger, Reporter bei der Lausitzer Rundschau, rede mit Thomas Wunderlich zum Beispiel über seine Aufgaben an Bord, erste Forschungsergebnisse oder das Leben und Arbeiten im ewigen Eis. Hier ist Daniel Steiger von der Lausitzer Rundschau in Cottbus.
Ja, und hier ist Thomas Wunderlich, Polarstern aus der Arktis. Hallo.
Hallo Thomas, die Leitung in die Arktis steht, das ist sehr gut. Wir haben in der letzten Folge geredet über die Aufgaben von dir, also als Kapitän auf der Polarstern. Und in dieser Folge haben wir uns vorgenommen, oder habe ich mir vorgenommen, reden wir mal ein bisschen über das Thema Forschung, weil deshalb seid ihr ja quasi da oben im hohen Norden. Die Polarstern liegt ja eingefroren in der Scholle. Diese Scholle driftet vor sich hin durch die arktische See. Thomas, wie müssen wir uns die Arbeit der Forscher auf der Scholle bzw. auf dem Schiff vorstellen?
Also das ist Arbeitsbeginn sozusagen, zumeist, dass die Wissenschaftler sich sammeln, die auf dem Eis was zu tun haben, sich entsprechend am frühen Morgen am Frühstück ausrüsten und dann so ab ca. 9 Uhr sterben die Wissenschaftler auf die Scholle aus. Es gibt verschiedene, also es wird hier Cities genannt, also es gibt eine Rock City, es gibt eine Ocean City, es gibt eine Map City, es gibt Drohnen City und diese Bereiche sind auf unterschiedlichen Positionen auf der Scholle installiert worden in den ersten Tagen, in den ersten Wochen. Und wir haben die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Teilgruppen hier geboten. Und dann wird halt morgens zu den jeweiligen Stationen gegangen, Messungen durchgeführt, Ergebnisse ausgelesen. Ne? Und dann kommen die Wissenschaftler mittags dann zum Mittagbrot wieder zurück, also Mittagbrot, und gehen dann am Nachmittag bis spätestens 17.30 Uhr wieder an ihren Arbeitsplatz. Mhm. Und dann sind sie an Bord. Und meistens ist dann noch so, dass einige dann in ihre Labore gehen, dann schon Erstergebnisse auswerten und dann trifft sich die Wissenschaft am Abend, dann um 18.30 Uhr und dann wird der Plan für den nächsten Tag gemacht. Also wer irgendwie Anforderungen hat, auf die Scholle zu gehen oder Fluganforderungen oder ein bisschen weiter weg, denn mittlerweile ist die Scholle ja schon in ihrer ursprünglichen Größe ja schon auseinandergebrochen, so dass teilweise Installationen wo schon ein bisschen weiter weggedriftet sind. Ja, und dann werden halt so größere Exkursionen geplant. Mhm. So sieht eigentlich der geregelte Park aus hier. Mhm.
Kannst du mal was dazu sagen, was genau gemessen, erfasst und analysiert wird?
Also es ist so, dass eigentlich von der Atmosphäre bis zur Wassersäule alles betrobt wird. Also wir haben hochsensible Messinstrumente, die via Ballon hochgebracht werden, also da bis maximal 1500 Meter. Und dann kann man ein sehr schönes Höhenprofil machen. Dann natürlich alle da in der Höhe über der Scholle passiert, also so bis auf 10, 12 Meter, das ist sehr signifikant. Und was mit der Scholle selber passiert, also der Schmelzstatus, also es wird regelmäßig Beprobungen von den Schmelztümpeln genommen und Bohrungen durchgeführt und analysiert. Ja, und dann gehen wir unter die Scholle, dort haben wir einen Rock, was visuell schaut, was unten los ist und halt auch Proben sammeln kann. Und dann führen wir gleichzeitig auch noch über Polarstern selbst gerade geführte Geräte in die Wassersäule bis zum Meeresgrund, wo auch Wassertemperatur, Salzgehalt, Strömung und mit Netzen werden dann kleine biologische Proben genommen, also dass man sieht, was so in der Wassersäule lebt, ein Kleinstlebewesen, und damit ist es eigentlich von oben bis unten abgedeckt.
Hm. Die Polarstern selbst ist ja schon seit Herbst quasi, kann man sagen, in den arktischen Gewässern unterwegs. Kennst du denn oder gibt es schon erste Forschungsergebnisse?
Das wird bis zu mehrere Jahre dauern, das alles auszuwerten, zu sammeln auch zu veröffentlichen. Und das sind also mindestens so 2 Jahre, wenn nicht noch länger. Und daher ist es jetzt natürlich so, dass Ergebnis, wenn man jetzt so feststellt, man macht ein Loch ins Eis und guckt mal runter und sieht dann da irgendwas schwimmen, das ist ja schon mal ein erstes spontanes Ergebnis. Mhm. Aber was jetzt in der Gänze rauskommt, da werden wir noch die ganze Zeit warten müssen.
Okay. Mal eine allgemeine Frage, warum genau habt ihr euch oder wurde für die Expedition denn die Arktis überhaupt ausgesucht? Also was macht die Bedingung dort so besonders für den Klimawandel?
Also von meinem nautischen Verständnis her ist es so, dass die Arktis halt sehr wichtig ist für die Klimabildung und dass die Arktis sehr schnell reagiert auf Klimaveränderungen. Das beste Beispiel ist natürlich, was auch schon natürlich die Presse gegangen ist, diese wechselnden Eisverhältnisse oder dass sich das Eis im Norden in der Arktis doch über die letzten Jahre immer mehr zurückgezogen hat. Und das hat seine Ursache und die Ursache muss gefunden werden oder beziehungsweise nachweislich auch definiert werden. Und gut, es ist, die Arktis ist zu Europa doch, ja, es war kein Katzensprung, aber dennoch erreichbar. Und aber primär ist es halt, dass die Arktis halt ein sehr sensibles Gebiet ist und hier sehr schnell erkannt werden kann, wenn sich global irgendwie was ändert, wo die Ursache zu finden ist.
Okay. Du selbst fährst ja schon seit Jahren ins Eis an Nord- und Südpolregionen. Machst du selbst als Seemann auch Beobachtungen, die du auf den Klimawandel zurückführst?
Also ich kann es wirklich nur von meiner Seite her sehen. Also wir sehen zur Klarstellung über Jahre immer in ähnlichen Seegebieten Langzeitstudien für das Alfred-Wegener-Institut zu begeben. Und wir, zumindest von nautischer Seite, haben festgestellt, dass sich das Eis doch sehr stark verändert hat. In dem Sinne, dass Regionen jetzt viel besser befahrbar sind, dass nicht mehr auf Eisbarrieren getroffen wird, wie sie noch vor Jahren an den gleichen Positionen waren. Und auch die Wettererscheinungen sind anders. Also wenn ich mit den Südpolarregionen vergleiche, hatten wir vor vielen, vielen Jahren im Sommer immer überwiegend gutes Wetter, Sonnenschein, klarer Himmel. Das hat sich in den letzten Jahren hat sich das gekehrt. Und im Gegenzug hier im Norden, wo wir im Sommer immer doch trübes, kaltes Wetter hatten, schlechte Sichten, haben wir jetzt überwiegend, finde ich dann gutes Wetter, aber bei weitem viel besseres Wetter. Also viel mehr klare Sichten, viel mehr Sonnentage. Und das ist für den geneigten Nautiker dann doch schon sehr auffällig, auch wenn er kein Wissenschaftler ist.
Mhm. Du hast gerade das Eis schon angesprochen und hast am Anfang auch gesagt, dass eure Scholle, wo ihr festgemacht habt, auch schon gebrochen ist. Das klingt jetzt irgendwie gefährlich. Ist es das auch?
Nein, das ist bei weitem nicht. Also jetzt, seitdem wir wieder an der Scholle sind, natürlich noch nicht gebrochen, aber in der Vergangenheit sind bestimmte Stücke abgebrochen. Das ist nicht gefährlich, weil man sich schon bei der Platzierung der Messstation auf die, man muss sich das so vorstellen, eine Scholle besteht aus vielen kleineren Schollen, die sich mal zusammengeschoben haben, dabei haben sich Pressrücken gebildet. Und das sind so wie das Rückgrat einer Scholle, die stabile Seite sozusagen. Und dass da auf solchen Presseisrücken auch viel stärkeren dann halt auch die Stationen installiert sind und dort halt auch die Wege, Verbindungswege sind. Und der Vorteil ist, dass man jederzeit sowas erwarten kann. Und zweitens ist es, sind diejenigen, die jetzt sich auf dem Eis bewegen, auch entsprechend geschützt gegen mögliche Risse, die entstehen können. Also es werden Überlebensanzüge, es wird wie auf dem Berg, wo man selbst auch hochgeht, angeleint etc. Und es erfolgt natürlich auch eine permanente Beobachtung der Umgebung, denn das Eis erzählt kurz vorher, wenn es irgendwie was machen will.
Okay, also als alter Zimmermann kann ich sagen, gab es immer den Spruch, Holz spricht, bevor es bricht. Also ist das bei dem Eis genauso?
Genau, ja, das ist so ähnlich, genau.
Ich habe jetzt irgendwo gelesen oder gehört über eure Expedition, dass diese Eisscholle driftet ja und dass diese Drift irgendwie stärker oder schneller vor sich geht, als ihr es erwartet. Kannst du erklären, warum das so ist und hat das irgendwie Auswirkungen auf die Zeit, in der ihr auf dieser Scholle noch arbeiten könnt?
Also die Drift war in der Gänze sehr schnell über die letzten Monate. Also wir haben ja die Drift fortgesetzt an der Position, die hätte erst im August hätte erreicht werden sollen. Und wir hätten eigentlich viel weiter im Norden stehen müssen. Was jetzt gerade genau die Ursachen sind, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erklären. Also da ist man noch am Suchen, wieso der Begriff zu schnell ging. Vielleicht ist es ein Ausreißer in den ganzen Griffmodellen, die uns vorher zur Verfügung lag. Und die jetzige Drift, also wir driften mit ungefähr im Schnitt 0,3 bis 0,4 Knoten die Stunde Richtung Südwest. Und das kann sich natürlich auch jederzeit wieder ändern. Also wir erwarten auch wieder südliche Winde, dann geht die ganze Drift wieder Richtung Nord. Oder wir driften weiter nach Westen oder wir stoppen und driften wieder nach Westen. Also das ist noch wie so ein Lesen einer Glaskugel. Also keiner weiß so richtig genau, und wir haben der Dinge, die da kommen.
In den letzten Tagen macht er irgendwie eine Temperaturangabe hier, Schlagzeilen oder wahrscheinlich fast weltweit. Da wurden irgendwie 38 Grad in Sibirien, auch irgendwie in arktischen Gebieten gemessen. So warm ist es bei euch nicht, oder?
Nee, da weiß ich, aber ich habe das auch gelesen. Das war auch wie in den letzten Tagen in den Zeitungen. Also das ist schon extrem. Und in dem Zusammenhang hatte ich auch gelesen, dass so ein Peak in der Temperatur in der russischen Arktis schon mal, ich glaube, Anfang der 70er gemessen worden ist. Bei uns ist es nicht so warm. Also wir haben jetzt gerade aktuell 0,8 Grad plus und eine Wassertemperatur von minus 1,7 Grad. Und so, glaube ich, passt.
Okay. Am Schluss vielleicht mal ganz kurz gefragt, Thomas, du bist jetzt unterwegs oder du hast Burg verlassen Anfang Mai, bist auf dem Wasser seit Mitte Mai ungefähr, kann man sagen. Gibt es schon irgendwas in den arktischen Gefilden, was du aus der Heimat vermisst?
Ja, grün. Grün-weiß vermisse ich. Erholung fürs Auge.
Okay. Du brauchst also eine Waldtapete vielleicht in deiner, in deinem Büro, in deiner Kajüte, in deiner Kammer, glaube ich, sagst du immer, oder?
Meiner Kammer. Also zu früheren Segelzeiten hieß die Kapitänskammer immer Kajüte, aber ich habe tatsächlich zwei grüne Pflanzen hier, und im Zuge der Vorbereitung für Mosaikflaschen hat er etwas größeren Sportraum, haben wir tatsächlich da eine Wandtapete anbringen lassen, eine Wandpaneele, die halt zwar kein Grünwald, sondern ein Strandporträt mit einem Leuchtturm zeigt als Erholung.
Okay. Na, das ist doch vielleicht schon eine gute Überleitung. Dann lass uns doch vielleicht nächste Woche in unserem Anruf aus der Arktis mal so über die Freizeitmöglichkeiten auf der Polarstern reden. Und bevor wir uns dann nächste Woche wieder hören, dann sage ich mal vielen Dank für den Anruf und Ahoi in die Arktis.
Ja, danke sehr. Ahoi zurück. Ja. Gut, bis dahin.
Ciao.
Wer mehr über Thomas Wunderlich und die Polarstern-Expedition wissen will, klickt auf www.lr-online.de/polarstern. Wenn ihr eine Frage an den Kapitän habt, schreibt diese an socialmedia@lr-online.de. Ich stelle sie gern in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche beim nächsten Anruf aus der Arktis.